Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Ich habe in dem Buch von Christian Reiter den schönen Satz meines Sohnes zitiert, der im Alter von 3 Jahren ungefähr bei der Betrachtung eines Schwarz-Weiß-Fotoalbums den sehr schönen Satz gesagt hat: Papa, hast du da schon gelebt oder warst du da noch tot? Eigentlich muss ich sagen, dass mich die am meisten fasziniert hat, einen Podcast, eben, den ich mit Christian Reiter gemacht habe, über die Frage, was im Grab passiert. Das hat mich eigentlich sehr berührt, weil eben dieser Stoffwechselgedanke für mich so wahnsinnig tröstlich war. Du sagst, das geht weiter da unten. Wir liegen da zwar drinnen in der Schachtel, aber da passiert was. Da unten im Erdreich, da werden wir aufgearbeitet, da werden wir umgeackert. Irgendwann bricht der Sarg ein und irgendwann sind wir Teil der Erde, aus der wir gekommen sind.
Herzlich willkommen, danke lieber Florian Klenk, dass du heute mit mir dieses Gespräch führst. Ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Chefredakteur des Falter und Gesellschafter des Falter Verlags. Du bist außerdem Buchautor, unter anderem sehr zum Thema passende Bücher, 2 zum Thema sehr passende Bücher, und du bist auch Podcaster. Danke, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen kann.
Danke für die Einladung.
Ich habe es jetzt eh schon kurz angesprochen. Du beschäftigst dich ja selber schon seit längerem auch intensiv mit dem Thema Tod und Sterben. Eben hast dazu 2 Bücher geschrieben. Das eine vor 2 Jahren über Leben und Tod, wo du mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter eben über Leben und Tod sprichst.
In der Gerichtsmedizin heißt es dann noch.
In der Gerichtsmedizin. Woher kommt dieses Interesse an dem Thema?
Naja, eigentlich interessiert mich ja nicht der Tod an sich, sondern mich interessiert ja unser Umgang mit dem Tod, vor allem wenn der Tod vor Gericht landet oder die letzten Minuten eines Menschen vor Gericht landen. Und der Christian Reiter, der Gerichtsmediziner, sitzt sozusagen an der Schnittstelle zwischen Rechtsprechung, Wissenschaft, aber auch Geschichte, weil er nicht nur aktuelle Gerichtsfälle aufgearbeitet hat, sondern auch viele historische. Und weil er als Professor der gerichtlichen Medizin auch sehr viel historisches Wissen einbringt über die Rolle der Medizin bei der Aufklärung von Straftaten, bei der Rekonstruktion von Wahrheit, wenn man so will. Also die Gerichtsmedizin ist, wenn man so will, eine kleine Ausbuchtung der Aufklärung. Also nicht zufällig ist sie schon mit Leonardo da Vinci, der der Erste war, der seziert hat, der heimlich Leichen ausgebuddelt hat. Das war ja damals schwer verboten. Und Sehnen freigelegt hat, um auch seine Malerei zum Beispiel zu verbessern. Wenn er Menschen gemalt hat, dann hat er einfach durch die Anatomie, die er studiert hat, auch durch Sezieren gelernt, wie der Mensch überhaupt ausschaut. Also nicht zufällig ist die Gerichtsmedizin eine Ausbuchtung der Aufklärung und unter Maria Theresia dann wirklich institutionell geworden, um auch Aberglauben zu bekämpfen. Und die Auseinandersetzung mit dem Tod und mit dem Eintritt des Todes und mit den Spuren des Todes hilft eben zu verstehen, was im Leben war. Und das ist das Interessante am Christian Reiter. Das zweite Buch, das aktuelle, handelt eben von einer Frau, der Elfriede Blauensteiner, die Männer getötet hat, als Pflegerin, um sie zu berauben und das Geld zu verspielen. Und da rekonstruiere ich die Lebensgeschichte einer Frau im Österreich des 20. Jahrhunderts, von den 30er Jahren, vom Roten Wien über den Austrofaschismus, über die Nazizeit in die kalten 50er und 60er Jahre bis hinauf in die 90er. Und da gehe ich ein bisschen der Frage nach, wie sie getötet hat, nämlich auf eine sehr, damals hätte man gesagt, raffinierte Art, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber eine sehr auch naturwissenschaftlich interessante Art, und was dieser Mordprozess dann letztlich über sie ausgesagt hat.
Das heißt, da geht es viel um Gerichtsmedizin.
Es geht viel um Gerichtsmedizin, es geht um die Verhandlung des Todes vor Gericht. Und dabei lernt man natürlich auch etwas über den Tod. Ja? Und man lernt natürlich, man wird neugierig auf den Tod, also nicht aufs Sterben, aber man wird neugierig, was der Tod mit dem Menschen macht.
Wie ist denn dieses Thema für dich allgemein, wenn du weißt, es geht jetzt um Tod, es geht um Sterben, es geht um Endlichkeit? Wie findest du dieses Thema oder welche Gedanken kommen da bei dir auf, welche Gefühle kommen auf?
Naja, wie jeder Mensch hat man halt, wir Juristen nennen das die sogenannte Erschütterung der Daseinsgewissheit. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ne? Jeder liegt einmal irgendwann im Fauteuil und denkt sich, hupf, irgendwann bin ich nicht mehr. Irgendwann sterbe ich, irgendwann gibt es mich nicht mehr, so wie ich da liege. Und die Frage ist, ob wir das realisieren, dass es uns nicht mehr gibt. Gibt es sozusagen ein Bewusstsein außerhalb des Körpers? Ist der Körper nur eine Hülle? Der Christian Reiter hat einmal eine sehr schöne Formulierung gebracht. Ich habe ihn gefragt, was denkt er sich eigentlich, wenn er da die Toten im Leichenhaus liegen sieht und Menschen, die eigentlich aus dem Leben gerissen werden, weil anders als auf einer Pathologie liegen ja auf der Gerichtsmedizin meistens Menschen, die am Vortag noch nicht wussten, dass sie da liegen. Und ja, also viele junge Menschen, Unfallopfer, Mordopfer, Drogenkranke, Leute, die bei irgendwelchen Operationen sterben, wo sie nicht hätten sterben sollen, vergiftete Menschen, Kinder. Also das ist sozusagen das bunte Leben, liegt dort tot. Und er hat dann irgendwann den schönen Satz gesagt, dass die Hüllen der Menschen, also ihre Leichname, ihn erinnern an die Puppen von Schmetterlingen oder von Fliegen. Das heißt, sie sind ein Abdruck des Lebens, einer Existenz, die nicht mehr existiert und die entflohen ist oder entflogen ist. Und ein Schmetterling, der sozusagen sich von der Puppe in den Schmetterling verwandelt, ist auch, bringe es jetzt hoffentlich biologisch richtig hin, aber der ist sozusagen auch von seiner ganzen DNA ein völlig anderes Wesen als die Puppe. Das heißt, der verwandelt sich. Und das finde ich eigentlich einen ganz tröstlichen Gedanken, zu sagen, die Leiche, die da liegt, ist eigentlich eine Puppe und es ist ja etwas entflohen, ein Schmetterling, den wir nicht wahrnehmen können. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch gar nichts und es ist einfach zu Ende. Aber es ist einmal ein tröstlicher Gedanke. Und der zweite tröstliche Gedanke, den ich gelernt habe von der Gerichtsmedizin, ist, dass in dem Moment, in dem wir sterben, und das Sterben ist ja kein Prozess, der von 0 auf 1 geht, sondern das ist ein Prozess, also wir sind nicht auf einmal tot, sondern wir sterben ja so ganz langsam ab. Unsere Pupillen zum Beispiel weiten sich noch lange, nachdem wir schon gestorben sind. Also manche Reflexe, manche... dass dieser Prozess des Sterbens eine Verstoffwechselung einläutet. Das finde ich eigentlich auch einen tröstlichen Gedanken. Also wenn wir im Sarg liegen, dann wird das Mikrobiom in unserem Körper, die Bakterien, die wir aufnehmen, schon durch die Muttermilch oder den Geburtskanal, die mit uns in einer Symbiose leben, die kriegen auf einmal den Befehl, uns jetzt zu verstoffwechseln, zur Erde zu machen. Und da kommt also ein bisschen ein metaphysischer, fast schon religiöser Aspekt hinzu, dass wir tatsächlich in dem Moment, fängt es in uns zu leben an und die Bakterien setzen uns um in Erde und es geht wieder weiter. Also eigentlich muss man sich vom Tod gar nicht fürchten.
Fürchtest du dich dennoch vorm Tod oder vorm Sterben?
Nein, ich fürchte mich vor qualvollem Sterben oder vor... weiß nicht, einen Schlaganfall zu bekommen und behindert zu sein im Leben, nicht selbstständig sein zu können. Aber das Sterben selber geht uns nichts an, wie Epikur sagt. Und der Tod geht uns nichts an, weil solange er nicht eingetreten ist, berührt er uns nicht. Und wenn er eingetreten ist, dann wissen wir nichts mehr davon, wahrscheinlich. Also das ist mir eigentlich relativ wurscht. So das unwürdige Sterben, das Siechen, ich habe jetzt doch einige Familienmitglieder miterlebt, die so sehr lange siechen. Auf das hätte ich eigentlich keine Lust. Aber gleichzeitig würde ich mir wahrscheinlich auch keinen assistierten Suizid zutrauen. Auf das hätte ich auch keine Lust, dass jetzt jemand bei mir an die Tür klopft und sagt, so Herr Klenk, jetzt ist es soweit, legen Sie sich hin, schlucken Sie das Gift. Also ich habe ja Niki Glattauer interviewt, der sozusagen seinen Todeszeitpunkt bekannt gegeben hat zum großen Aufschrei vieler, aber auch zur großen Empathie. Bekundung, dass er das macht. Also das ist auch für mich eigentlich unvorstellbare Entscheidung. Also es kommt, wie es kommt.
Wie war das eigentlich, weil du jetzt gerade angesprochen hast, eben diese Begleitung bzw. dieses letzte Interview mit dem Niki Glattauer und du hast dann auch in dem Artikel dazu auch geschrieben und dann haben wir uns verabschiedet für immer oder das letzte Mal verabschiedet, ich weiß das genaue Zitat nicht mehr. Wie ist es denn, sich von jemandem das letzte Mal zu verabschieden? Vor allem, du sagst ja auch, er war ein Freund, glaube ich, auch von dir.
Also
oder ein
Freund Bekannter. Wäre übertrieben, er war ein guter Kollege. Ich habe ihn einige Male in meinem Leben getroffen, beruflich meistens. Habe ihn einmal interviewt, habe ihn einmal porträtiert, habe ihn einmal bei Veranstaltungen gesehen. Also er war kein Freund, aber er war doch jemand, der am Ende dann sich dazu entschlossen hat, mich und auch den Kollegen Christian Nusser von heute sozusagen zu einem letzten Gespräch zu bitten. Und das war doch eine große Respektbekundung. Man hätte auch irgendwie einen anderen einladen können. Und das war schon sehr berührend und auch natürlich aufwühlend, weil Niki Glattauer er angerufen hat im Frühjahr, muss im April gewesen sein, und gesagt hat, er würde gerne einen Partyzettel schalten. Oder seine Kinder würden gerne einen Partyzettel schalten, ob das möglich ist im Falter. Und ich habe gesagt, ja, natürlich.
Ah, das war schon Monate vorher.
Und er hat gesagt, ja, und ich gesagt, natürlich, im Falter kann man einen Partyzettel schalten. Wer ist denn gestorben? Und er hat gesagt, nein, ich werde sterben. Im Herbst. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, was ist los? Er möchte einen Partyzettel machen in der Woche, in der er stirbt, weil er weiß dann schon sein Todesdatum, weil er wird einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Wobei das Wort Suizid eigentlich ja das falsche Wort ist, weil es eigentlich eine begleitete Sterbehilfe ist. Oder eine Begleitung beim Sterben. Und da habe ich mal geschluckt und gesagt, na bitte, so jetzt schon ein bisschen makaber. Also ich habe fast so ein bisschen nicht geblödelt, aber ich sage, nein, er möchte das so, weil er möchte eine Diskussion über die Sterbehilfe in beginnen und er möchte gerne, dass das öffentlich wird und seine Kinder sollen das schalten. Und da möchte er eben auch das Datum bekannt geben, weil er weiß als Boulevardprofi, er war ja stellvertretender Chefredakteur vom News und er war bei der Krone und bei heute am Schluss, er weiß nur durch dieses Datum, schafft er diese Irritation in einer Medienwelt, dass die Leute sagen, okay, morgen stirbt der Glattauer, jetzt diskutieren wir über das, weil das berührt uns alle. Und ich habe gesagt, ja, natürlich würden wir das Inserat schalten und wenn du möchtest, würde ich mit dir auch ein Gespräch dazu führen, wenn du das möchtest. Und dann hat er mich im August im Urlaub angerufen und hat gesagt, ja, es ist jetzt soweit, er hat jetzt seinen Termin, 4. September wird er sterben und die Woche davor kann ich gerne vorbeikommen und dann machen wir ein Interview. Ja, so war das. Also es war sein erklärter Wille. Und das ist natürlich bizarr, weil du kommst in eine Wohnung von einem Menschen, der mitten im Leben steht. Er hat so eine wirklich sehr angenehm eingerichtete Gemeindewohnung gehabt, das war alles so ein intellektueller Raum mit Büchern und Erinnerungen und Kinderfotos und wirklich so liebevoll eingerichtet. Und eine Kuckucksuhr hat geläutet und da sitzt er da und man hat ihm eigentlich noch nichts angemerkt, weil der Krebs.
Ich wollte gerade sagen, er hat gut ausgeschaut.
Wobei es ihm nicht mehr so gut gegangen ist. Und dann sitzt er dort und fängt und lächelt und hat eigentlich so eine Erleichterung und sagt, ja, das ist jetzt seine Entscheidung. Und hat angefangen, sein Leben zu erzählen. Dann hat er ein bisschen über die Schulpolitik erzählt, hat dann noch losgerantet gegen die Schulpolitik und draußen haben die Vögel zwitschert im Park und da ist er aufgewachsen und das ist seine Wohnung, seine Kindheit und die Wohnung wird aber nächste Woche komplett leer sein, das wird alles entfernt werden und die Wohnung wird zurückgegeben, weil sein Sohn ist irgendwie noch zu jung dafür, dass er die Gemeindewohnung kriegen kann und es gibt alles zurück und das wird alles in Kartons gepackt, das Leben ist zu Ende, Punkt. Und das ist so ein sehr radikaler Moment und eine sehr radikale Ansage und es war dann auch genauso. Und er hat dann auch sogar über seinen Bruder, den Daniel Glattauer, den berühmten Schriftsteller, wie er aus der Presseagentur kommunizieren lassen, wie er gestorben ist, dass er im Kreise seiner Familie dann dieses Mittel eingenommen hat über eine Infusion, die er selber aufgedreht hat und hat dann die letzten Worte waren irgendwie, oh wow, es ist schön und ist eingeschlafen. Also wenn ich das vergleiche mit Menschen, die sozusagen nicht sterben können, obwohl sie wollen und auch keine Sterbehilfe mehr in Anspruch nehmen dürfen, weil sie nicht mehr so bei Sinnen sind, muss ich sagen, weiß nicht, was würdevoller ist. Also es war zumindest eine ganz interessante Erfahrung für mich, das mitzuerleben.
Und was heißt jetzt, also einerseits ganz interessante Erfahrung oder auch noch einmal die Frage von vorher, wie ist es denn, sich da zu verabschieden? Weil das ist ja eine Situation, die die meisten von uns nicht kennen. Zumindest wissen wir es nicht, wenn wir uns zum letzten Mal von jemandem verabschieden, normalerweise. Wie ist es denn, wenn man es weiß?
Man sagt auf Wiedersehen, das habe ich zu ihm gesagt. Adieu. Eigentlich zwei schöne Adieu zu Gott und auf Wiedersehen. Und er hat gesagt, ja, servus, ist schon gut. Jetzt ist es so. Und man dreht sich um und denkt, man sieht den Menschen nie wieder. Ich habe ihm dann noch Nachrichten, also ich wusste, dass ich mit ihm noch Nachrichten schicke und habe ihm dann auch noch das Interview zur Autorisierung geschickt und das Faltercover geschickt. Also wir haben da schon noch hin und her Chats geschickt. Es ging dann so noch hin und her, wo er gesagt hat, er will, dass das unbedingt erscheint, das ist ihm ganz wichtig. Und irgendwann habe ich gesagt, hast du das wirklich überlegt? Er hat gesagt, ja, ja, haha, hat noch so ein Lachsmiley und das war's. Also wir sind endlich und das, je älter man wird, desto näher rückt dieser Moment der Endlichkeit.
Du hast jetzt auch gesagt, du hast keine Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben und so quasi es ist, wie es ist. Und wenn es dann soweit ist, quasi, dann kriegen wir es eh nicht mehr mit. Aber so diese Idee von, das alles hier loslassen, du hast ja hier so ein ganz gutes Leben, wahrscheinlich Familie, einen guten Job, wie auch immer, machst spannende Dinge. Und diese Vorstellung, dass das alles irgendwann mal nicht mehr ist, du, dieser Florian Klenk, der du bist.
Das wissen wir nicht, ob das nicht mehr ist. Es kann ja auch sein, dass der Moment, den wir jetzt erleben, immer existiert. Also wenn ich bin kein Physiker, mein Vater ist Physiker, aber zu sagen, die Zeit ist relativ und ist eine Dimension, die wie der Baumstamm existiert, auf der die Ameise auf und runter klettert, wir wissen nicht, das sind. Also unser Bewusstsein gibt uns jetzt sozusagen einmal die Message, die Zeit ist etwas, was abläuft und wenn sie abgelaufen ist, dann sind wir nicht mehr. Wir wissen aber nicht, ob der Moment, wenn ich jetzt mit den Fingern schnipse, ob es diesen Moment einfach immer gibt, weil er so wie eine andere Dimension existiert. Also vielleicht ist es ja nur unsere Illusion, dass da etwas abläuft und verschwindet. Und man kann sich ja auch mit dem, wenn man auch das sozusagen nicht glaubt, kann man sich auch mit dem Gedanken beruhigen, dass man vor seiner Geburt auch schon tot war. Ich habe in dem Buch von Christian Reiter den schönen Satz meines Sohnes zitiert, der im Alter von 3 Jahren ungefähr bei der Betrachtung eines Schwarz-Weiß-Fotoalbums den sehr schönen Satz gesagt hat, Papa, hast du da schon gelebt oder warst du da noch tot? Ja, das hat mich irgendwie beruhigt, da habe ich gesagt, da war ich noch tot. Also wir haben ja den Tod schon erlebt. Mhm. Insofern können wir beruhigt sein, weil das hat uns ja auch nicht Schmerzen zugefügt, als wir schon mal tot waren. Ja, mhm. Und Tod ist das Gegenteil von Leben, also ja, das kennen wir schon. Also insofern kann man beruhigt sein. Und das führt mich jetzt sozusagen zu einem nächsten tröstlichen Gedanken, nämlich wenn wir sagen, wir waren schon mal tot und wenn wir sagen, wir verstoffwechseln nachher und wir zerfallen zur Erde, darum mag ich das Verbrennen eigentlich gar nicht so, das ist mir eigentlich zu brutal, dass man dann sozusagen wieder aufgeht in einem Erdreich, das sich durch Mikroorganismen, Wurzeln, Myzelen, Rhizomen miteinander vernetzt und man ist sozusagen wieder Teil der Natur, das ist ja eigentlich ein sehr religiöser Gedanke. Also ich glaube schon, dass die Religionen und die Naturwissenschaften da sozusagen auf einem gleichen Konzept aufbauen, nämlich dass letztlich das Leben auf dieser Erdkugel ein miteinander vernetztes Interaktionsfeld ist. Und wir sterben, dann kommt der Aaskäfer, frisst uns und der wird vom Vogel gefressen und der Vogel frisst der größere Vogel und den schießen wir dann vom Himmel und braten ihn uns und dann essen ihn wir wieder und so ist der Kreislauf. Das könnte man jetzt, wenn man keck ist, sagen, das ist Gott. Dieser ewige Kreislauf, das nennt man also alles Gott, Gott ist alles. Also wenn man so über Gott nachdenkt, ist das ja eigentlich eine ganz tröstliche Idee. Das hängt alles miteinander zusammen und interagiert miteinander. Und insofern sind ja gerade die Schriften der Aufklärer so spannend. Ich habe eine sehr schöne Biografie über Leonardo da Vinci gelesen, wie intensiv er sich sozusagen beschäftigt hat mit Gesetzmäßigkeiten der Natur. Also dass Wellen so ausschauen wie Dünen und dass Wurzeln genauso ausschauen wie der Baum oben und dass Adern sich ähnlich verhalten wie Wurzeln und über die Symmetrie des menschlichen Körpers, der nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt. Also dass sozusagen hinter dem Leben eine Ordnung steckt, auch eine mathematisch erfassbare Ordnung, die ich, weil ich mathematisch in den Hitte bin, nie verstehen werde, aber die doch interessant ist, die vielleicht darauf hinweist, dass es sozusagen eine höhere Ordnung gibt und das meine ich jetzt nicht im Sinn des lieben Gottes, der auf der Wolke sitzt oder das Evangelium betet, sondern eine naturwissenschaftliche Ordnung, in die wir halt eingebettet sind. Und jetzt haben wir halt die Phase.
Du hast vor einigen Wochen ein Posting in einem Posting mal geschrieben, dass wir öfters daran denken sollten, dass unser Leben, also quasi unsere Lebenszeit kurz und begrenzt ist und wir sie irgendwie nicht verschwenden sollten oder gut nutzen. Was kommen denn dir dann für Gedanken, also wenn du dir das so bewusst machst, diese Endlichkeit, was macht das dann in dir?
Naja, die Frage ist, das, was ich jetzt im Moment tue, eine Verschwendung, die mir keinen Nutzen bringt, die mich entleert, oder ist es eine, man kann ja auch seine Zeit genüsslich verschwenden. Also manchmal sitze ich am Abend und scroll im Social Media und sehe lustige Witze und Kochrezepte und schöne Menschen, die irgendwelche schönen Dinge tun, oder denke mir, das ist jetzt Entspannung, das ist ja gar keine Vergeudung der Zeit. Ich glaube, man muss lernen, dass auch das Leben nicht jeden Tag total spannend und immer nur Freude macht oder immer nur Sinn stiftet, sondern wir sind ja Säugetiere, die halt durchs Leben trotten und hauptsächlich ans Essen und ans Vermehren denken und dann die Aufzucht, die Weitergabe des Genpools. Ne? Und wenn es einmal einen Tag gibt, der nicht so gelungen ist, muss man deswegen auch nicht in die Krise verfallen. Also, ich glaube, die wichtigste Anforderung, die man sich selbst stellt, ist, dass man sich nicht stresst und dass man das tut, was man tut, dass man das halbwegs gerne tut. So. Und dass man anderen Menschen keinen Schaden zufügt durch das, was man tut.
Und du denkst, da kann dieser Gedanke an die Endlichkeit.
Da kann der Gedanke helfen. Wobei mir der Gedanke an die Endlichkeit, der hilft mir nicht weiter, weil ich kann ja meine Endlichkeit sowieso nicht beeinflussen. Und wenn sozusagen mein Ende eintritt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch schon eingetreten und ich bin ja schon tot und sitze jetzt nur noch in dieser Matrix da und bin in Wirklichkeit schon längst gestorben. Ist ja durchaus denkbar, ja, dass wir beide schon tot sind, aber der Moment, den wir jetzt erleben, halt sozusagen da ist. Ja, so. Wissen wir nicht. Vielleicht sind wir schon gestorben. Vielleicht ist das auch jetzt, was wir gerade erleben, schon das Leben nach dem Tod. Könnte ja theoretisch sein, dass wir schon gestorben sind und in Wirklichkeit sitzen wir jetzt schon im Jenseits. Und so schaut das Jenseits aus. Das Podcast-Kammerl vom Falter ist schon das Leben nach dem Tod, weil wir schon gestorben sind und das eigentliche Leben hinter uns gebracht haben. Ich schaue mir manchmal, ich habe so ein lustiges Foto, das haben meine Eltern gemacht. Als ich 3 Jahre alt war, da sitze ich auf so einem kleinen Topf im Garten. Und über mir blühen die Bäume und hinten sieht man so eine Landschaft und da sitze ich so und schaue in die Kamera und denke mir, alles, was auf diesem Foto zu sehen ist, gibt es eigentlich nicht mehr. Der kleine Puppe existiert so nicht mehr. Seine Zellen haben sich auch schon regeneriert. Also ich habe ganz andere Zellen mittlerweile. Die Haare gibt es nicht mehr, die Zähne gibt es nicht mehr, die Ohren sind anders geworden, das Gesicht schaut anders aus. Das Haus da hinten existiert nicht mehr, auch der Baum existiert nicht mehr. Alles, was auf dem Foto abgebildet ist, ist nicht mehr da. Mhm. Und wenn ich jetzt noch die Familie, die damals in dem Garten war, hernehmen würde, bis auf meine Eltern und meine Schwester, würden die auch nicht mehr da sein, weil die Großeltern sind auch schon alle verstorben, die da hinten auf dem Foto aufgereiht waren. Und man sagt, okay, vielleicht ist das ja schon eine Form von Tod, dass man sich auch immer wieder neu sozusagen aufbaut. Ja. Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass das, was wir empfinden und sehen, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht das ist, was wirklich ist. Ja, wir glauben, wenn wir die Augen zumachen, unser Bewusstsein ist hinter den Augen. Wenn man uns jetzt zumacht, dann glaubt man, da oben, da ist, das stimmt aber gar nicht. Nur eine Illusion. Auch was wir sehen, ist ja nur eine Illusion. Ich hatte einen.
Was ist denn dann wirklich?
Ja, weiß ich nicht. Ich kannte mal einen Schlaganfallpatienten, der einen Neglect hatte. Das heißt, die eine Hirnhälfte ist schwer beschädigt worden durch Sauerstoffmangel. Und die Person hat sozusagen die rechte Seite nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt, sie hat ein Buch aufgeschlagen und hat in dem Buch nur die halbe Seite beschriftet oder hat ein Buch gelesen und hat gesagt, es ist ein Wahnsinn, dass die Druckereien eigentlich nur die halbe Seite bedrucken. Das ist eine Wahrnehmungsstörung, die Schlaganfallpatienten haben, Neglect kann man googeln, ist ein ganz interessantes Phänomen, wo einfach die Hälfte des Blickfelds nicht wahrgenommen wird. Es ist nicht so, dass ich das Auge zumache und sage, da ist noch was, sondern ich nehme es nicht wahr. Und da hat man, ich bin kein Hirnforscher, aber hat mich eine Ahnung beschlichen, wie sehr das, was wir sehen, einfach eine Konstruktion in unserem Hirnwasser, letztlich ist das ja nichts anderes als Wasser da oben mit chemischen und physikalischen Prozessen, Neuronen, die sich da drin bewegen und Atomen, die elektrische
Wellen aussenden und das baut ein Bewusstsein auf. Und wenn ein Teil davon nicht mehr existiert, sehen wir auf einmal etwas nicht mehr. Ist ja auch interessant. Mhm. Da, wenn wir ins Koma fallen, leben wir, aber wir kriegen höchstwahrscheinlich gar nichts mehr mit.
Gab es in deinem Leben eine Situation oder einen Moment, die deine Sicht auf den Tod und auf Sterben verändert haben oder besonders geprägt haben?
Nicht wirklich. Also ich habe Momente erlebt, wo Menschen gestorben sind. Großmütter, eine habe ich sterben sehen, eine habe ich tot aufgefunden. Die älteren Tanten, also ich habe sozusagen Menschen im Sterbebett gesehen, meistens alte Menschen. Ich habe einmal in meinem beruflichen Unfall miterlebt, wie ein junger Bub gestorben ist aufgrund eines Autounfalls. Das war eigentlich die schlimmste Erfahrung, zu sehen, dass jemand wirklich von einem Tag auf den anderen einfach ein kleines Kind sterben kann und das auch eine Familie zurücklässt in einer Schocksituation. Aber eigentlich muss ich sagen, dass mich die am meisten fasziniert hat, einen Podcast eben, den ich mit Christian Reiter gemacht habe, über die Frage, was im Grab passiert. Das hat mich eigentlich sehr berührt, weil eben dieser Stoffwechselgedanke für mich so wahnsinnig tröstlich war. Zu sagen, das geht weiter da unten. Wir liegen da zwar drinnen in der Schachtel, aber da passiert was. Also das, was die meisten Menschen als gruselig empfinden und grauslich, nämlich Leichen in Särgen und oder irgendwie makaber finden oder dann irgendwie so, weiß ich nicht, so auch so auf eine ganz merkwürdige Art so einen Horror drauf haben und auch diesen Horror inszenieren, das kann man auch ganz naturwissenschaftlich sehen.
Und dieser Gedanke ist für dich ein tröstlicher?
Das ist tröstlich, ja. Also mir hat es früher, wenn ich der totes Tier im Wald gesehen habe, das von Maden besiedelt war, dann hat es mir graust. Ne? Das hat gestunken und man hat gesagt, pfui, ich greife es nicht an, das ist giftig. Und wenn man sich aber mit einem Gerichtsmediziner jahrelang beschäftigt, der aufgrund dieses toten Aases erforscht, was da eigentlich passiert, dann wird das auf einmal unglaublich faszinierend. Mhm. Ja? Also wenn ich nur eine Fliegenmade, ich bin kein Fliegenforscher, Christian Reiter forscht mit Fliegen, ja? Aber wenn man nur weiß, was eine Fliegenmade tut, das ist wahnsinnig faszinierend, dass eine Fliegenmade, wenn sie da ein Fleisch besiedelt, anfängt, das vorne abzuschaben und dann einzuspeicheln, und zwar mit einem Art, fast schon mikrochirurgischen Präzision und dann die Ausscheidung eine antibiotische Wirkung hat und man weiß, dass Maden zum Beispiel in der Medizin eingesetzt werden zur Mundheilung, weil sie bei Leuten, die Entzündungen haben, die Wunde putzen können und das Maden nur bis 37 Grad fressen. Und wenn sie da drauf sitzen, eine unglaublich komplexe biologische Faszination besteht, wie sie da was wegputzen und dass dann aus der Made eine Fliege entsteht. Und zwar seit 125 Millionen Jahren. Ein ewiger Kreislauf. Und die Fliege eigentlich aus uns entsteht. Und der einzige Sinn der Fliege darin besteht, wieder Eier auf dieses Fleisch zu legen, um wieder Maden zu züchten. Und ein ewiger Fliegenkreislauf seit 125 Millionen Jahren. Und dass es überall auf der Welt Fliegen gibt, wahrscheinlich sogar in der Antarktis, das ist einmal faszinierend. Und wir dienen sozusagen dann der Fliegenpopulation. Prinz Eugen hat gesagt, Kriege dienen dazu, die Insektenpopulation zu erhalten. So, weil da oben am Schlachtfeld Menschen liegen und das dient dazu, die Fliegenpopulation zu erhalten. Das ist auch ein schöner Gedanke. Ne?
Das heißt, ein ganzer Austausch mit dem Christian Reiter und eben auch Beschäftigung mit der Naturwissenschaft hat da eigentlich deine Sicht oder dein Denken,
Naturwissenschaftlich. Ja. Also man schaut sich das auf einmal mit einem ganz anderen Fokus an. Wir nähern uns ja dem Tod durch Grausen, durch Humor, durch Satire, durch Wiener Lieder, durch Verdrängung vor allem. Wir schauen nicht hin. Also wir bahnen ja auch die Toten nicht mehr auf. Wir wollen sie auch nicht mehr sehen. Eigentlich die Särge sind ja in unserer Kultur mittlerweile fast immer geschlossen. Also der Tod wird verblödelt, verdrängt, gefürchtet, in Krimis inszeniert, aber oder mit Halloween sozusagen als Grusel gezeigt. oder er wird ganz still als Gedenken aller Heiligen, also Stille und Besinnung. Aber die Naturwissenschaft mit Neugier wird eigentlich nie bearbeitet. Und die Neugier ist aber eigentlich, und da kommen jetzt die Aufklärer, die Gerichtsmediziner und vielleicht auch die Journalisten auf einen gemeinsamen Pfad, die Neugier ist eigentlich die spannendste Herangehensweise an den Tod, zu sagen, was passiert denn da eigentlich? Und jetzt erzähle ich eine sehr makabre Geschichte. Ich bin einmal mit der Wiener Rettung einen Tag mitgefahren, mit den Samaritern, und die wurden auch gerufen zu einer Leiche. Da ist jemand in einem Gemeindebau verstorben und der lag dort schon eine Woche im Sommer. Und man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie sowas ausschaut. Und als wir dort angekommen sind, hat der Polizist zu mir gesagt, Herr Reporter, Sie müssen da nicht reingehen. Und ich bin aber hineingegangen und habe dann dort einen Leichnam gesehen. Und der war so, wie das Christian Reiter beschreibt, wenn man eine Woche oben liegt. Und es hat auch nicht besonders gut gerochen. Aber ich habe mich dabei ertappt, wie ich mich sozusagen in die Hocke begeben habe, um mir das ganz genau anzuschauen. Mich hat es auf einmal begonnen zu interessieren. Welche Fliegenmarten sind das? Sind das Schmeißfliegen oder Fleischfliegen? Und in welchem Stadion sind die? Und wie schaut das eigentlich jetzt genau aus? Und wie schaut ein Totenfleck aus? Und wie schaut die Ober- und die Unterseite aus? Und wo besiedeln die zuerst? Und kann man anhand der Liegespuren schon irgendwas erkennen? Und gibt es da Schleier? Und auf einmal ist das so, wie ein Unfallchirurg sich wahrscheinlich einen gebrochenen Knochen anschaut und sich dann überlegt, aha, interessanter Bruch, das müssen wir so nageln und da können wir die Methode anwenden. Dem graust auch nicht mehr davor, wenn er ein Unfallopfer sieht oder erschreckt oder ist traumatisiert, sondern er beginnt es mit einem ganz anderen Fokus zu betrachten. Und das ist durch die Beschäftigung mit der Gerichtsmedizin bei mir begonnen. Und das ist eigentlich ganz was Tröstliches.
Das passt ja auch wieder. Du wirst ja auch oft beschrieben als Investigativjournalist. Und das fällt mir dann auch ein, dieses Wort investigativ, wenn du das so beschreibst, wie du so neugierig
bist. Ja, ja, man wird neugierig. Nicht? Und die Neugierde ist natürlich auch ein Coping-Mechanismus. Ja, also man kann ja sagen, also Journalisten sind ja ein bisschen müssten sich eigentlich ein bisschen verstehen wie Forscher und vielleicht können wir es auch ein bisschen mit den Medizinern vergleichen. Das heißt, wir kriegen da jemanden auf den Tisch gelegt und wir müssen einmal befunden, was da passiert. Und das möglichst neutral. Sondern wir müssen mal sagen, was sehen wir da? Und dann bewerten wir es. Aber diese Befundung kann ein sehr neugieriger Prozess sein.
Glaubst du, also ich habe dich ja vorhin auch schon kurz gefragt, auch wie das für dich ist mit dem Loslassen, so quasi von dem, was halt hier in diesem Leben jetzt, was in diesem Leben jetzt präsent ist. Glaubst du, dass man sich leichter tut mit dem Loslassen, wenn man so das Gefühl für sich hat, man hat irgendwie sinnvoll gelebt oder man lebt sinnvoll? Oder glaubst du, hat das damit nichts zu tun?
Oh ja, das hat sicher damit zu tun. Ich glaube, das Loslassen ist natürlich leichter, wenn man alleine ist. Oder wenn sein, also ich glaube, das Schwierigste wäre jetzt, wenn ich jetzt erfahren würde, ich müsste sterben, hätte ich wahrscheinlich einmal großes Mitleid mit meinen Kindern, weil ich mir denken würde, das belastet die Familie. Natürlich ist man selber, ich weiß nicht, wie es einem dann selber geht, ich würde es wahrscheinlich irgendwie wegblödeln oder würde es halt verdrängen. Ich wäre wahrscheinlich eher Typ Verdrängung und würde sagen, schauen wir mal, entweder lebe ich oder sterbe ich, 50-50. Ich habe Kurt Kuch gekannt, den Journalisten, den berühmten. Der hat irgendwann also wirklich schon eine ganz furchtbare Diagnose gehabt. Er hat gesagt, für ihn ist immer noch 50-50. Entweder lebe ich morgen oder ich bin tot, so wie du. Entweder lebst du morgen oder du bist tot. Also der hat das eigentlich auf eine sehr, zumindest in der Außenwelt, ich weiß nicht, wie es ihm dann privat gegangen ist, aber der hat das eigentlich sehr, sehr ruhig genommen. Es ist überhaupt auffällig, dass viele Leute, die eine Todesdiagnose haben, eigentlich erstaunlich entspannt wirken. Zumindest dann im Gespräch mit Medien oder die ist eher resignativ, aber ich habe eigentlich selten Menschen erlebt, die panisch wurden, wenn sie gehört haben, dass sie sterben. Zumindest zeigen sie das nicht oder mir nicht. Also wahrscheinlich hat man dann auch einen inneren Prozess, dass man das verdrängt. Also ich hätte am meisten Angst, dass sozusagen meine Kinder darunter leiden würden oder die Hinterbliebenen oder dass da sozusagen traumatische Erlebnisse entstehen. Aber wenn ich mir jetzt denke, ich stirb irgendwann, ja, ist ja so.
Und wenn du hast jetzt schon angesprochen, du so eine Diagnose jetzt bekommen würdest, du hast nur noch eine bestimmte Zeit, würdest du dann etwas auch anders machen? Also würdest du irgendwie dein Leben noch verändern? Oder?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, so, jetzt mache ich noch einmal eine Reise und dann trete ich an und was ist die letzte Reise oder ob man einfach so, ich weiß es nicht. Kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, was man medizinisch noch machen kann. Ich würde wahrscheinlich schon alle medizinischen Wege bestreiten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das auch nicht, ich glaube, dass man das ja auch in Wahrheit langsam realisiert. Ich kenne ja einige Menschen, die todbringende Krankheiten haben und denen man gesagt hat, sie leben vielleicht noch ein Jahr und die dann aber doch wieder seit 5 Jahren leben oder seit 10 Jahren leben. Also man hofft ja dann wahrscheinlich auf medizinischen Fortschritt oder dass es ihnen besser geht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, sondern wahrscheinlich sein Leben weiterleben, so wie es ist.
Angenommen, du hättest einen Wunsch und du könntest jetzt eine Sache in deinem Leben verändern, damit du sagen würdest, und jetzt ist mein Leben vollkommener, vollkommen, wie auch immer. Was wäre das?
So ein irrealer Wunsch oder ein realer?
Es darf ein also irrealer
so eine
Fee, Wunsch.
Es darf auch so sagen, nee, ich hätte gerne eine Zeitmaschine. Also ich hätte gerne eine Zeitmaschine, das wäre so ein großer Wunsch, so eine Kapsel, wo ich mich reinsetze und sage, so jetzt bitte ins Jahr 500, jetzt ins Jahr 1200, jetzt ins Jahr, aber nur zurück. Also ich will nicht in die Zukunft fahren, das würde mich nicht so interessieren, aber das hätte ich gerne. Ja. So, würde gerne mal so ins Mittelalter reisen und sagen, wie hat der Stephansplatz im Jahr 16 oder nee, im Mittelalter wird er im Jahr 1205 ausgeschaut oder wie hat er im Jahr 1800 ausgeschaut. Das wäre so ein, das würde mir Spaß machen.
Und jetzt bin ich natürlich neugierig, was wäre der reale Wunsch?
Der reale Wunsch wäre tatsächlich, dass ich irgendwann im ganz hohen Alter, wenn ich bis dahin ganz gesund und kräftig gelebt habe, einfach umkipp. Ne? So wie das Reh im Wald, das einen Schuss vom Jäger bekommt, das Reh nicht mehr hört, weil die Kugel möglicherweise schneller ist als der Schall. Und das wäre so meine Vorstellung, so mit so 98 Jahre alt werden oder 100 und aber so ganz so mit gegerbter Haut und wachem Verstand und noch so bei guter Laune, kein weißer alter starrsinniger Mann werden und einfach so irgendwann fliegt man um und das war's. Ne? So, das wäre so die optimale Variante.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon die Beantwortung meiner nächsten Frage, die wäre gewesen, welchen Wunsch hättest du oder hast du an den Tod, wenn du einen Wunsch an den Tod hättest?
Weil dass er mich einfach in der Sekunde ummäht, also dass er einfach hinter mir sich anschleicht, die Sense nimmt und sagt, wupp, und nicht, dass er mich so niederknüppelt und ich dann da irgendwie wochenlang liege. Das wäre so mein Wunsch. Ich finde, das hätten sich alle Menschen verdient. Ne? Also das, so wie im Gevatter Tod, ne? Dass man in den Märchen, wo man dann auf einmal so zusammensackt. Ne? Also ich habe als Kind diese Sage sehr gern gelesen und meinen Kindern auch vorgelesen, diese berühmte Sage, wo der Arzt den Pakt mit dem Tod schließt und immer wenn der Tod am Fußende sitzt, dann stirbt der Patient und wenn der Tod am Kopf sitzt, dann überlebt der Patient und dieser Arzt hat dann irgendwann damit begonnen, die Patienten umzudrehen und den Tod reinzulegen. Und das passt dem Tod überhaupt nicht. Beim ersten Mal hat er ihm das noch durchgehen lassen, dem Arzt, aber beim zweiten Mal hat er ihn dann geführt in eine, ich glaube in eine Kirche, wo die Kerzen der Menschen zu sehen sind. So habe ich mir das Kind immer das Leben vorgestellt, dass wir alle so Kerzen sind, die so abbrennen. Und dann auf einmal ist diese ganz kleine Kerze und da hat er gesagt, das bist du, junger Arzt. Ne? Und husch, war das Licht aus und ist zusammengesackt. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Idee.
Und wenn du mal nicht mehr bist, ist es dir oder hast du da auch einen Wunsch oder eine Vorstellung von, woran man sich an dich erinnern sollte oder wie man sich an dich erinnern sollte?
Das ist mir eigentlich wurscht. Also ich hoffe, dass vielleicht manche Leute meine Bücher noch einmal in die Hand nehmen und dann herumblättern und sagen, so, wie hat er die Welt gesehen? Aber man muss sich klar sein, dass man nach 2 Wochen sich das Umfeld beginnt, vergessen zu werden. Also was passiert? Man stirbt, dann sind die Leute eine Woche sehr traurig und vielleicht noch 2 Wochen traurig. Dann gibt es ein Begräbnis, nachher saufen sich alle an oder essen miteinander Kuchen oder lachen wieder und dann beginnt einfach die Familie die Wohnung auszuräumen, das Gewand zu entsorgen, die Bücher zum Handler zu bringen und man verschwindet. Punkt. Ne? Vielleicht ein paar Gegenstände werden noch aufgehalten, Vielleicht wird ein Foto ans Grab geklebt, dass die Leute wissen, so hat er mal ausgeschaut. Aber dann ist es aus, dann ist man weg. Und nach einem Monat fehlt man den Leuten auch nicht mehr im Alltag. Hin und wieder, aber dann ist es vorbei. Und das, da darf man, muss man seinen Narzissmus völlig ablegen und klar sein, es ist dann aus. Punkt. Mhm. So ist es. Das Leben geht weiter und die Leute haben ihn vergessen und die Witwe sucht sich einen neuen Mann und die Kinder werden irgendwann den Papa vergessen und das, irgendwann wird das Grab aufgelassen und der Grabstein fliegt um, nicht? So in 100 Jahren ungefähr ist das der Fall sicher, nicht? Und dann kommt wer neuer rein, nicht? Und liegt dann dort. So, und wenn man Glück hat, hat man irgendeinen Gedanken, den man gemacht hat, hat die Welt befruchtet. Oder irgendein Buch wird dann noch gelesen oder irgendeine Idee lebt weiter. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil die allermeisten Menschen haben wir vergessen. Und das ist ja das, das Interessante, wenn man über Friedhöfe geht, wenn dann immer so Familiengräber sind. Und man sieht dann so, hier ruht die Familie, keine Ahnung, Burian, sagen wir irgendeinen Namen. Ne? Und dann denkt man sich, das waren irgendwann mal ganz junge Leute mit kleinen Kindern. Ne? Das war einmal ein junges Ehepaar, die haben miteinander geschnackselt und gefrühstückt und sind in einen Badeteich gehupft und haben ihre Kinder gehen gelernt und sprechen und haben sie gefüttert. Und jetzt links da unten alle vier miteinander. Ne? Also man sieht an den Gräbern, glaubt immer, die waren immer schon alt und das waren immer schon Zombies und Geister, aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Das waren junge Menschen. Und so geht es einem selber auch. Mhm. Das ist so. Das kann man nicht verhindern.
Nein, das kann man nicht. Vielen Dank. Gibt es noch von dir noch einen Gedanken oder noch etwas, was dir noch zu dem Thema einfällt oder auch wichtig ist oder ein Anliegen ist, noch zu sagen?
Ich glaube, was mich eigentlich am meisten stört in Sachen Tod, ist das, was mich eigentlich am meisten ärgert, sind die Begräbnisse der meisten katholischen Priester, die ich erlebe, die ich als mittlerweile wirklich fast schon ärgerlich oft empfinde, weil sie sich auf diese Begräbnisse nicht in der Weise vorbereiten, wie sie das tun sollten, sondern irgendeinen Formelkram runterbeten und eigentlich nicht mehr schaffen, eine Rede zu konzipieren. Und das merkt man, das ist wahrscheinlich eine Zeitfrage. Und ich empfinde eigentlich die meisten religiösen Begräbnisse mittlerweile nicht mehr als metaphysische Festakte, sondern das wird irgendwie so übergeschluddelt. Und die Kirche sollte sich da mal was einfallen lassen. Also ich glaube, die Kirche sollte endlich die Frauen zum Priesteramt zulassen, weil viele Frauen in Gemeinden eigentlich die Pfarrgemeinden stützen und für bessere Begräbnisse organisieren würden, als der, und das sage ich jetzt bewusst so ein bisschen, hat der importierte polnische Pfarrer aus irgendeiner reaktionären Kirchengemeinde, mit der eigentlich das Dorf nichts mehr zu tun hat. Und das Sterben unserer Kirchen, die ich als Kind immer gern betreten habe, bin immer gern reingegangen, das hat damit zu tun, dass man einfach die Job Description so hart auswählt, dass eigentlich niemand mehr Priester werden will. Sondern mehr ganz wenige. Und da gibt es halt ein paar sehr Engagierte, die das noch wirklich aus Leidenschaft tun. Aber wenn ich ja den Job dessen, der die Menschen begräbt, so ausschreibt, dass er sagt, er darf nicht heiraten, der darf keine Kinder kriegen, er muss jederzeit damit rechnen, dass er versetzt wird, dann bekomme ich eben nur mehr Personal, das eigentlich nicht mehr die wichtige Rolle spielt beim Abschied, die es spielen soll. Das ist eigentlich, was mich meistens fuchst.
Wie hättest du gern dein Begräbnis?
Das ist mir wurscht. Lustig, aber das müssen meine Hinterbliebenen entscheiden. Also, wie es passt, wenn sie mir, wenn ich mein Begräbnis organisieren würde, würde ich viele Leute einladen und nachher würde es ins Wirtshaus gehen und die würden wirklich gute Schnitzel kriegen und was zum Essen und was zum Trinken und haben irgendwie, würden sich wieder begegnen und den Abschied feiern. Aber wenn meine Hinterbliebenen sagen, sie wollen das nur im ganz kleinen Kreise, das ist mir eigentlich ganz wurscht. Da bin ich eh schon tot. Das ist mir wurscht. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, ich war einmal im Begräbnis, wo eigentlich so eine, ich glaube, dass gewisse Riten, und die müssen nicht religiös sein, aber ich glaube, dass eine gewisse Dramaturgie und auch eine Inszenierung des Begrabens wichtig ist. Sie war auf einmal auf einem Begräbnis, es war ein Begräbnis in einem Wald, wo es dann sozusagen keinen formellen Trauerzug gab, wo sozusagen auch klar war, die ganz nahen Verwandten gehen zuerst und dann die anderen, oder auch keine Beileidskundgebung am Grab. Oder, also ich glaube schon, dass es so Rituale gibt, die wichtig sind beim Begraben. Also nichts zu machen, oder, aber das muss wirklich jeder machen, wie er will.
Und auf welches Begräbnis würdest du am liebsten gehen? Wie wäre das? Wie wäre es dort?
Naja, ich würde irrsinnig gern morgen aufs Begräbnis von Wladimir Putin gehen. Ne? So, das ist der Einzige, dem ich wirklich gerade überdenke, das wäre gut, wenn der morgen begraben wird. Also da würde ich wahrscheinlich hingehen und würde mir das anschauen, aber nicht als Anteilnahme, sondern um mir das anzuschauen. So. Sonst wünsche ich allen Menschen ein langes Leben. Nicht allen, es gibt wahrscheinlich nur ein paar Kriegsverbrecher, wo ich mir denke, wenn die von der Erde verschwinden würden, würden andere leben können.
Meine Frage war jetzt eh nicht in die Richtung, wer soll sterben, sondern eher so, wie soll das Begräbnis sein, dass du schön und toll und gut fändest.
Ich glaube, es muss gute Musik, also ich glaube, die Ingredienzien, die alle Religionen so anziehend macht, nämlich Musik, Kunst, wohle Gerüche, Gemeinschaft, nachher diesen Schnitt, also ich finde ja die Wiener Tradition der schönen Leiche eine der ganz wichtigen Erfindungen, nämlich zu sagen, jetzt gibt es einen Schnitt, eine paradoxe Intervention, jetzt gehen alle ins Wirtshaus und quatschen miteinander. Und wir gehen nicht nach Hause und sind traurig, sondern alle bleiben zusammen und essen miteinander. Und jetzt haben wir den gerade begraben und das Leben geht weiter. Und das ist eigentlich die, da ist der Wiener sozusagen in seiner Bestattungskultur sehr fortschrittlich. Also ich stelle mir vor, ein schönes Begräbnis endet mit einem ordentlichen Wirtshausbesuch in einem sehr schönen Wirtshaus mit weiß gedeckten Tischen und Blumen drauf und gutem Essen, gutem Trinken. Und es kann ruhig lang dauern. Man muss jetzt nicht tanzen, das wäre, finde ich, übertrieben, aber es muss freudvoll sein. Ich finde ja auch die meisten Partezettel eigentlich könnten nochmal einen Rebrush vertragen. Es muss nicht immer so diese komischen Fotos, diese Studiofotos, sondern warum kann man, ein guter Freund von mir hat jetzt ein Begräbnis, der hat auf der Partezettel die Fotos seiner Mutter arrangiert, von Kindheit bis ins Alter. Also das kann ja alles ein bisschen netter ausschauen.
Vielen Dank.
Bitte.
Danke, lieber Florian Klenk,
für, ja, für das ein langes Gespräch. Leben.
Auf ein langes
Lebe Leben. Lebe wohl. Und lange. Genau. Der Christian Reiter hat einen sehr schönen, das gebe ich vielleicht noch am Schluss mit, mit dem beginne ich mein Buch über Leben und Tod in der Gerichtsmedizin. Ich hatte ein Interview mit dem Reiter, also wir haben ein Hörbild einmal gemacht für Ö1 und da durfte ich dabei sein beim Sezieren. Und ich habe den Christian Reiter gefragt am Vortag, Herr Professor, was werden wir sezieren? Wird es ein Mord oder ein Suizid oder wird es ein Unfall oder was wird es? Weil ich möchte mir ein bisschen darauf einspringen. Und er hat gesagt, Herr Redakteur, wer morgen bei mir am Tisch liegt, der lebt heute noch. Ich weiß es nicht, weil die Person, die wir morgen aufschneiden, die lebt noch. Und so war es auch. Es war ein Wirt aus dem Burgenland, der in der Nacht umgefallen ist und es gab den Verdacht, dass er vergiftet wurde, war aber nur ein Herzinfarkt. Und tatsächlich, wie ich den Professor Reit angerufen habe, war der Wirt gerade am Weg in die Arbeit und hat gesagt, heute sperre ich das Wirtshaus auf. Und am nächsten Tag lag er am Tisch. Also Carpe diem. Morgen können wir schon am Tisch von der Gerichtsmedizin liegen.
Hoffen wir, dass wir morgen noch nicht dort liegen.
Ja, und wenn wir dort liegen, das ist das Beruhigende, wissen wir es ziemlich sicher nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist uns wurscht.
Gut. Dankeschön.
Bitte schön. Dank, Florian. Danke.